Hippopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hippopod. Mein Name ist Jans Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Das Thema Kolonialismus und koloniales Erbe wird aktuell breit in der Gesellschaft diskutiert. Die Spuren kolonialer Vergangenheit finden sich bis heute an vielen Punkten in Deutschland, insbesondere auch in Berlin, wo viele Waren und Wissensströme des damaligen deutschen Kolonialreichs zusammenliefen. Wer aber waren die Personen, Institutionen und Netzwerke, durch die sowohl Objekte aus als auch Informationen über die Kolonien gesammelt und ausgetauscht wurden? Unter den ganz unterschiedlichen Akteuren spielten die sogenannten anthropologischen Gesellschaften, die sich im 19. Jahrhundert überall in Europa gründeten, eine wichtige Rolle. Wichtigster Vertreter in Deutschland war die Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte in Berlin, die durch Expeditionen, Vorträge und Korrespondenz mit ausländischen Wissenschaftlern maßgeblich am Austausch zwischen kolonialen Strukturen und Berliner Stadtgesellschaft beteiligt war. Dazu spreche ich heute mit Lydia Bucher, die sich in ihrem Masterstudium der Global History an der Freien Universität Berlin anhand von Fotografien mit der Konstruktion von anthropologischem Wissen und den Forschern, die dieses entwickelt haben, beschäftigt hat, mit einem Schwerpunkt auf Berlin. Dafür bekam sie in 2023 auch den HIKO 21 Nachwuchspreis verliehen. Sie ist jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist am Arbeitsbereich Neueste Geschichte, Zeitgeschichte von Professor Stefanie Middendorf beschäftigt. Hallo Lydia.
Hallo.
Freut mich, dass du hier bist.
Ich freue mich über die Einladung.
Sehr gern. Bevor wir uns gleich ins Inhaltliche stürzen, einmal vorweg die Frage, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen und was fasziniert dich so sehr daran?
Ja, also ich habe angefangen in Berlin Geschichte und Politik zu studieren, als die Debatte um das Humboldt-Forum so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das war so 2017 und da wurden erstmals in der breiteren Öffentlichkeit Fragen zu Kolonialismus und kolonialem Erbe diskutiert, die uns auch heute allzu bekannt sind. Also zum Beispiel, woher kommen eigentlich die Exponate in unseren ethnologischen Ausstellungen? Welche Rolle spielen Gewaltkontexte wie der Kolonialismus? Und für die Annäherung an solche Fragen ist die Geschichtswissenschaft nicht unerheblich. Und genau diese komplexe historische Gemengelage im 19. und 20. Jahrhundert hat mich einfach von Anfang an sehr fasziniert. Und da hat es auch super gepasst, dass an der FU Berlin entsprechende Seminare angeboten wurden, die sich genau solchen Fragen gewidmet haben. Und ja, tatsächlich bin ich damals schon im ersten Bachelorsemester auf die Quelle gestoßen, die ich schlussendlich auch viele Semester später in meiner Masterarbeit analysiert habe und die mich auch jetzt noch teilweise begleitet. Und in dieser Quelle spielen verschiedene Akteure eine Rolle, die um die Jahrhundertwende rum ein interessantes wissenschaftliches Netzwerk gebildet haben, das du ja auch schon angerissen hast. Und dieses Netzwerk bestand aus verschiedenen Akteuren, einzelne Wissenschaftler, Sammler, Museen, Universitäten, InformantInnen in aller Welt, aber auch die gelehrten anthropologischen Gesellschaften, um die es heute ja schwerpunktmäßig gehen soll.
Welche Quelle war das? Einfach nur nochmal ganz kurz.
Das war ein wissenschaftliches Werk, ein Gründungstext und Standardwerk der Anthropologie der Frau. Das ist ein Genre, das in den 1880er Jahren entstanden ist und das Werk nennt sich Das Weib in der Natur- und Völkerkunde, anthropologische Studien. Und das Besondere daran war, dass der Autor schon im Jahr des Erscheinens verstorben ist und dann in den nächsten 50 Jahren, also zwischen 1885 und 1935, weitere vier verschiedene Autoren an der Weiterbearbeitung dieses Werks beteiligt waren. Und so kann man über den Verlauf dieser sehr essentiellen Periode in der deutschen Geschichte nachvollziehen, wie die Wissenschaft sich verändert hat. Und anhand von Fotografien kann man zeigen, welchen epistemischen Wert das Visuelle erhalten hat über die Umbrüche, die passiert sind in der Wissenschaft, aber auch in der Politik.
Es ist ja wirklich ein Glücksfall, dass man dann so eine Quelle direkt schon am Anfang findet und die einen so die ganze Zeit begleitet. Vielleicht sollten wir jetzt zu Anfang nochmal ganz kurz klären, was man sich überhaupt unter diesen anthropologischen Gesellschaften vorstellen muss. Also wie sahen die aus und was genau haben die gemacht?
Ja, um diese Frage beantworten zu können, muss man erstmal wissen, was in dem Fall mit Gesellschaft gemeint ist. Das bedeutet nämlich eine gelehrte Gesellschaft und gelehrte Gesellschaften sind Zusammenschlüsse von Personen, die sich einem wissenschaftlichen Thema verschreiben, grob gesagt. Und solche Zusammenschlüsse gibt es teilweise auch schon im Mittelalter, aber sie nehmen besonders mit dem Aufstieg der Wissenschaften in der frühen Neuzeit zu. Und zu solchen gelehrten Gesellschaften gehören auch Akademien. Und ein Beispiel für eine solche Akademie wäre die Preußische Akademie der Wissenschaften, die im Jahr 1700 gegründet wurde und in deren Räumlichkeiten, zumindest denen der Nachfolgerin, wir hier ja auch gerade diesen Podcast aufnehmen. Andere Beispiele für gelehrte Gesellschaften in der frühen Neuzeit sind zum Beispiel die Royal Society in Großbritannien und die Académie des Sciences in Frankreich. Genau, und im Laufe der Zeit differenzierten sich die Wissenschaften immer weiter aus. Das sieht man vor allem im 19. Jahrhundert. Im Bereich der Lebenswissenschaften ist es dann nicht mehr nur die Medizin, die für die Erforschung des Menschen und des menschlichen Körpers verantwortlich sind, sondern neue Disziplinen kommen hinzu. Und gerade die europäische Expansion und die zunehmende Erschließung der Welt sorgen dafür, dass immer neue Phänomene, immer neue Menschen, immer neue Bevölkerung in das bestehende Wissen einbezogen werden mussten. Und dafür entwickelten sich wieder eigene Strömungen, nämlich die Anthropologie, die Ethnologie und die Urgeschichte, die sich für die Erforschung menschlicher Zivilisationen interessierten und sich erst ja allmählich dann voneinander abgrenzten. Und eben für genau diese neuen Wissenschaftsbereiche gründeten sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts dann eben auch spezialisierte Fachgesellschaften. Paris und London waren hier die Vorreiter und vielleicht auch Vorbilder, denn dort gründeten sich ab 1839 verschiedene ethnologische und anthropologische Gesellschaften. In Berlin war es dann 30 Jahre später soweit und die erste deutschsprachige anthropologische Gesellschaft wurde in Berlin 1869 mit dem Namen, den du vorhin auch schon angesprochen hast, Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, kurz BGAEU, gegründet, die es auch im Übrigen heute noch gibt, aber da kommen wir bestimmt später noch dazu.
Ja, leider kein sehr griffiger Titel. Wir werden den jetzt aber hier im Folgenden abkürzen. Also du hast dich ja in deinen Forschungen bisher schwerpunktmäßig eben mit der Berliner Anthropologischen Gesellschaft beschäftigt. Das hat aber auch einen guten Grund. Nicht nur, dass es gerade greifbar war, sondern sie war in Deutschland ja auch die führende Institution unter den anthropologischen Gesellschaften und hat sogar die Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, also den Nationalen Dachverband, gewissermaßen überschattet. Vielleicht kannst du einmal die Entstehung der BGAEU und ihre Entwicklung kurz skizzieren und dann sagen, wer da so Mitglied war.
Ja, also paradoxerweise wurde der Berliner Ableger noch vor der Dachgesellschaft gegründet. Und diese Vorrangstellung zieht sich dann durch die Geschichte durch, denn wie du schon richtig angedeutet hast, die Berliner Anthropologische Gesellschaft hatte immer den größeren Einfluss auf die Entwicklung des Forschungsfeldes als die Dachgesellschaft. Das kann man an verschiedenen Stellen auch ablesen, aber vielleicht zunächst noch zur Gründung selbst. Die Idee für eine Deutsche Anthropologische Gesellschaft mit Lokalvereinen, wie dem dann später in Berlin, entstand im Jahr 1869 in Innsbruck. Dort tagten Naturforscher und Ärzte und es gab bereits eine Sektion für Anthropologie und Ethnologie. Und in dieser Sektion waren bedeutende Wissenschaftler der Zeit versammelt, darunter eben auch der berühmte Rudolf Virchow. Und in diesem Jahr war der Ansturm auf die anthropologische Sektion besonders groß. Und allein daran sieht man schon das gesteigerte Interesse an den neuen Disziplinen der Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Und daraufhin beschloss dann eben die anthropologische Sektion dieser Versammlung in Innsbruck, einen Verein für eben die anthropologische, ethnologische und urgeschichtliche Forschung in Deutschland zu gründen. Das hatte mehrere Motivationen, wie auch aus dem Abschlussbericht hervorgeht. Klar, also zum einen wollten sie diese neuen Wissenschaftszweige fördern. Ich denke, das ist recht offensichtlich. Zum anderen sahen sie sich aber auch in einem Wettkampf mit anderen europäischen Staaten. Wir wissen ja, dass die Kolonialbegeisterung und der Nationalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Hand in Hand ging und die Konkurrenz mit anderen europäischen Ländern sorgte dann auch in den Wissenschaften dazu, dass man ja mithalten wollte. Und weil es in anderen Ländern eben schon anthropologische Gesellschaften gab, wollte man auch in Deutschland nicht als defizitär dastehen. Also man kann diese Gründung der anthropologischen Gesellschaft auch in so einem europäischen Konkurrenzdenken begründet sehen. Jedenfalls erfolgte die Gründung des Deutschen Dachvereins nicht direkt und das dauerte einigen Berliner Professoren einfach zu lange, darunter auch eben wieder Rudolf Virchow. Und deshalb haben sie kurzerhand den Berliner Ableger gegründet, bevor es überhaupt den Dachverband gab. Genau, und in den folgenden Jahren nahm die Gesellschaft dann ihre Arbeit auf. Sie versammelten sich einmal im Monat zu ihren regulären Sitzungen und hörten sich da gegenseitig ihre Vorträge an und diskutierten die danach auch. Was wir alles sehr gut nachvollziehen können, weil die Sitzungen in der Publikation der BGIU, der Zeitschrift für Ethnologie, ganz akribisch dokumentiert worden sind. Die Mitglieder gingen aber auch einmal im Jahr auf Exkursion, meist so ins Berliner Umland. Für mehr hat es dann nicht gereicht. Ja, zu den Mitgliedern, das waren vor allem Ärzte, die ohnehin diejenigen waren, die die Disziplin der Anthropologie aus der Anatomie heraus entwickelt hatten. Aber neben Medizinern waren auch Kaufleute, Bankiers, Industrielle und Diplomaten ordentliche Mitglieder, also alles politisch, wirtschaftlich und institutionell gut positionierte Leute, die die Berliner Wissenschaft ganz basal überhaupt fördern konnten. Also nur durch den Aufstieg eines wohlhabenden Bürgertums und durch ihr Interesse auch an Bildung konnte die BGIU überhaupt entstehen. Und das Geld kam dann auch von verschiedenen Interessensgruppen, zum Beispiel von privaten Mäzenen, Stiftungen, aber auch staatlichen und städtischen Stellen. Nach der Einrichtung der deutschen Kolonien war es unter anderem das Auswärtige Amt, das Reichsmarineamt und das Reichskolonialamt, was hier die Forschung unterstützte. Und eine Gruppe von Mitgliedern in der Gesellschaft, die ich besonders spannend finde, die findet man gar nicht in Berlin. Das sind nämlich die sogenannten korrespondierenden Mitglieder, die an verschiedenen Orten auf der Welt für die BGIU geforscht und gesammelt haben.
Und was war das Besondere an diesen, also wenn sie nicht in Berlin ansässig waren, dann waren sie ja sicherlich irgendwo an den Orten, für die sich die BGIU interessiert hat. Was haben die da so gemacht?
Also ganz grundsätzlich muss man erst noch dazu wissen, dass die Anthropologie des Kaiserreichs eine bestimmte Struktur hatte. Es gab nämlich die Vorstellung davon, je mehr Material, desto mehr Wissen. Und Material steht hier in ganz großen Anführungszeichen, weil das ist ein beschönigender Quellenbegriff, der verschleiert, dass es sich beim sogenannten Material auch um Human Remains, also menschliche sterbliche Überreste, gehandelt hat, die eine würdevollere Bezeichnung verdient haben, zumindest aus heutiger Sicht. Also nochmal Anthropologie des Kaiserreichs, Vorstellung, je mehr Material, desto mehr Wissen. Und dieser Maxime folgte eben auch die BGIU, aber sie hatte ein Problem, weil im 19. und frühen 20. Jahrhundert war es eher eine Ausnahme, dass die Anthropologen selbst verreist sind. Aber irgendwie mussten sie ja an ihre empirischen Daten kommen, um das Wissen über die Welt und ihre BewohnerInnen herzustellen. Und deshalb suchte die BGIU nach Wegen, um trotzdem an empirisches Material zu kommen. Und eine Möglichkeit dafür waren eben diese sogenannten korrespondierenden Mitglieder. Diese korrespondierenden Mitglieder wurden angeworben, um die Gesellschaft mit Berichten und Material von ihren Aufenthaltsorten zu beliefern, die dann von den ordentlichen Mitgliedern in Berlin wiederum wissenschaftlich verarbeitet wurden. Also diese Sammlungstätigkeit teilte die Welt im Grunde auch aktiv ein in eine Peripherie und eine Metropole, in sowas wie einem Lieferantenort für rohes Wissen und dann eben die Verarbeitung in der Metropole.
Also eigentlich parallel auch zu den wirtschaftlichen Abläufen gewissermaßen. Rohmaterialien aus den Kolonien und dann Verarbeitung vor Ort in der Metropole.
Ja, solche Vergleiche hat es in der Forschung des Öfteren gegeben. Man kann darüber streiten, ob das so zutrifft, aber der Eindruck drängt sich zumindest auf, wenn man sich dieses System anschaut. Jedenfalls warb die BGIU korrespondierende Mitglieder an und die bestanden zum einen aus ausländischen Wissenschaftlern, die dann meistens in den westlichen Metropolen angesiedelt waren und hauptsächlich für den wissenschaftlichen Austausch, die Zirkulation von Fragestellungen, Aufsätzen, Vorträgen, Konferenzen zuständig waren. Aber für den außereuropäischen Raum, der uns auch heute besonders beschäftigt, wenn wir in das Humboldt-Forum und sonst wo schauen, da setzte die Gesellschaft nämlich vor allem auf Reisende, Offiziere, Kolonialbeamte, Diplomaten, Kaufleute, Missionare, Auswanderer und so weiter. Das ist also eine große Personengruppe, die sowieso zeitweise oder dauerhaft vor Ort war. und die sich die BGAU einfach zu Nutzen machte. Die verfügten aber in der Regel über keine wissenschaftliche Ausbildung, was zu einigen Problemen geführt hat, aber vielleicht heben wir uns das auch nochmal für später auf. Ein Punkt wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass dieses System der korrespondierenden Mitglieder auch nicht von der BGAU erfunden wurde, weil auch andere anthropologische Gesellschaften schon dieses System genutzt haben, aber auch die vorhin angesprochenen Gelehrtengesellschaften und Akademien aus der frühen Neuzeit kannten dieses System schon. Also zum Beispiel bei der Royal Society sieht man auch schon korrespondierende Mitglieder.
Und wie genau war jetzt Berlins Stellung in diesem ganzen System? Oder warum war Berlin so zentral als Ort dabei? Was begründete so ein bisschen seine Sonderstellung?
Ja, also das hat verschiedene Gründe natürlich. Einer liegt in einer Reihe von Gesetzen bzw. sogenannten Zirkulärerlassen, die ab 1889 vom Bundesrat verordnet wurden. Diese Gesetze haben dann festgelegt, dass alle Objekte aus den deutschen Kolonien, die von oder im Auftrag der deutschen Regierung entnommen wurden, in die Königlichen Museen in Berlin zu entsenden seien. Damit erhielt Berlin quasi ein Monopol auf die wertvollsten Objekte. Und man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass die anderen deutschen Museen von diesem System wenig begeistert waren. Denn sie konnten dann die sogenannten Dubletten haben, also Objekte, die aus einer Reihe ähnlicher Objekte als weniger wertvoll angesehen wurden. Zum Beispiel, ja, weil bei ihnen ein bestimmtes Merkmal weniger ausgeprägt war als bei anderen. Hauptprofiteure von diesem System waren also vor allem die Berliner Institutionen, insbesondere die drei großen Berliner Sammlungen, nämlich der Botanische Garten, der Zoo und das Museum für Völkerkunde. Und im Völkerkundemuseum konzentrierte sich deshalb auch die Anthropologie und Ethnologie um 1900 rum so als Wissenschaft, wovon auch die BGAU massiv profitierte. Aber ich glaube, da kommen wir ja bestimmt gleich nochmal zu.
Genau, also du hast es ja schon ein bisschen gesagt, die Berliner Anthropologische Gesellschaft bemühte sich um die Stärkung der namensgebenden Forschungsdisziplinen, also Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Und sah sich auch so ein bisschen am Schnittpunkt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft verortet in Berlin. Wie hat sie denn versucht, das umzusetzen? Also wie sahen so die Aktivitäten der Gesellschaft aus und was waren innerhalb der Gesellschaft Schwerpunkte?
Also grundsätzlich war die BGAU sowas wie eine Schnitt- oder Schaltstelle, nenne ich das jetzt mal. Sie war das Zentrum eben eines größeren Netzes von Akteuren und deshalb begreife ich die Berliner Anthropologische Gesellschaft als Ermöglicherin, weil sie ermöglichte zum Beispiel die Entwicklung neuer Forschungsrichtungen, den auch internationalen Austausch von Wissenschaftlern aus den genannten aufstrebenden Disziplinen. Sie ermöglichte die Zirkulation von Forschungsfragen, die Finanzierung von Forschungsreisen, die Einrichtung von Sammlungen, die Errichtung von Lehrstühlen, die Organisation von Kongressen, ja sogar die Gründung des Museums für Völkerkunde in Berlin. Und das waren also ihre Schwerpunkte im Wissenschaftsbetrieb der damaligen Zeit. Und allem voran war die BGAU aber auch ein Ort der Selbstvergewisserung für die neue bürgerliche Elite, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Also es gab da so eine Doppelfunktion, Wissenschaft, Selbstvergewisserung.
Und wie wurde also zu der Zeit innerhalb der BGAEU das Wissen über Menschen, die außerhalb Europas in den Kolonien lebten, die auch als fremd oder anders irgendwie wahrgenommen wurden? Also wie wurde Wissen über diese Menschen erzeugt und vor allen Dingen auch mit welchen Methoden um 1900 rum?
Ja, also die Menschen in den Kolonien, aber auch grundsätzlich im außereuropäischen Raum, wurden ja nicht nur als fremd und anders wahrgenommen, sondern mit der Jahrhundertwende auch zunehmend rassifiziert und durch die Theorien von menschlichen Rassen eben stigmatisiert und unterdrückt im Zuge der kolonialen Expansion und der kolonialen Durchdringung. Und wie schon angesprochen, setzte die BGAU in dem Zusammenhang vor allem auf die korrespondierenden Mitglieder, die sie mit den gewünschten Informationen eben belieferten. Und dabei stießen die Mitglieder der BGAU und die Wissenschaftler immer wieder auf das Problem, dass diese meistens, wie schon angesprochen, wissenschaftlich nicht ausgebildeten Kontaktpersonen einfach schlechte Ergebnisse lieferten. Also die waren irgendwie dem Vorwurf ausgesetzt, sie sammelten unsystematisch, sie würden schlampig arbeiten oder nachlässig beim Vermessen von Körpern vorgehen. Und deshalb bemühten sich die Wissenschaftler zunehmend um die Vereinheitlichung und Standardisierung von Methoden, die, wie gesagt, mit der Wende um 1900 auch zunehmend in die Richtung Rasse, aber auch Vergeschlechtlichung und so weiter gingen. Und deshalb entstanden Anleitungen und Ratgeber zum wissenschaftlichen Beobachten und Sammeln auf Reisen. Und die BGIU hat eine solche Anleitung bereits 1875 selbst herausgegeben, die bekannte Neumeyers Anleitung. Das ist der Kurztitel. Ja, aber es gab auch eine technische Innovation, die wir es auch schon ein paar Mal angesprochen haben, die den sogenannten Lehnstuhlwissenschaftlern Hoffnung machten. Und zwar geht es da um die Fotografie. Die Fotografie wurde nach ihrer Entdeckung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch von den Wissenschaften direkt wahrgenommen und bald sehr gefeiert. Denn es entstand im Grunde der Glaube, dass die Fotografie die Wirklichkeit objektiv wiedergeben und quasi eins zu eins photochemisch übertragen könnte. Und dann ist es verständlich, dass man hofft, dass mit dieser neuen Technologie alle Probleme mit den uneinheitlich arbeitenden Kontaktpersonen und den korrespondierenden Mitgliedern da erledigt wären. Aber wie man sich vorstellen kann, man kann den Fotoapparat auf ganz unterschiedliche Weise bedienen und deshalb sorgten die Wissenschaftler hier auch wieder sich wieder um Einheitlichkeit. Und dafür wurde die anthropologische Fotografie auf sogenannte anthropometrische Standards hin geeicht. Anthropometrie bedeutet, dass man die Menschen bestenfalls nackt vor einem Zollstock im Porträt und von der Seite vor einem angepassten Hintergrund fotografieren soll und so viele Angaben zur Person wie möglich notieren soll und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe an Lehrbüchern, die das damals erläutert haben. Alles mit dem Zweck, dass die Wissenschaftler in Berlin und natürlich anderswo die Bilder dann besser auswerten konnten. In der Ethnologie, das was ich eben beschrieben habe, war vor allem die Anthropologie. In der Ethnologie kam es bei den Fotos dagegen dann darauf an, möglichst authentische Aufnahmen vom Leben zu machen. Also da findet man zum Beispiel so Dorfansichten, ja, Menschengruppen, Menschenaufstellungen, Bilder von Tänzen und so weiter, von Ritualen. Und dabei ist aber eine Sache noch wichtig zu betonen, weil all diese Fotografien entstanden in den meisten Fällen unter sehr asymmetrischen Machtverhältnissen. Und was mich in meiner Forschung auch vor allem interessiert, sind dann wiederum die Strategien, die die Fotografen genutzt haben, um die Menschen vor die Kamera zu holen. Und gleichzeitig aber auch die Strategien der Fotografierten oder eben Nicht-Fotografierten, sich der Linse zu entziehen oder ihren Widerstand auszudrücken. Und da muss man die Quellen dann schon so ein bisschen gegen den Strich lesen, wie es immer heißt. Aber mit den richtigen Methoden kann man auch ohne schriftliche Zeugnisse der fotografierten Menschen selbst zu stichhaltigen Schlüssen kommen.
Das heißt, es gab also auch wirklich Leute, die bewusst versucht haben, sich dem zu entziehen, also die bewusst versucht haben, nicht fotografiert zu werden und irgendwie das zu vermeiden?
Genau, also es gibt in den Quellen immer wieder Beschwerden von Wissenschaftlern und Fotografen darüber, dass sich Menschen zum Beispiel im allerletzten Moment vor der Aufnahme die Augen zuhalten, die Augen zumachen, das Gesicht verzerren, sich umdrehen, diverse Bewegungen, die unvorhergesehen waren, ausführen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, in den Quellen nachzuvollziehen, dass es überhaupt erst gar nicht dazu kam, dass Menschen sich in die Situation des Fotografiertwerdens begeben haben. Im Zusammenhang mit der Anthropologie der Frau, für die ich mich ja auch besonders interessiert habe, ist immer wieder auffällig, dass die Forscher und Fotografen darüber geklagt haben, dass Frauen und Kinder so schwer erreichbar seien. Die Kontaktpersonen waren insbesondere männliche Individuen, aber um ein umfassendes Bild zu erhalten von den Bevölkerungen vor Ort, war es aus Sicht der Forscher notwendig, auch Frauen zu befragen, zu untersuchen, zu fotografieren und so weiter. Aber das stellte sich als kompliziert heraus. Zu den Strategien der Fotografen, die Menschen doch vor die Kamera zu bringen, zählt zum Beispiel das In-Aussicht-Stellen von Geschenken, das Verabreichen von Alkohol, solche Dinge.
Ja, spannend. Also da sieht man ja auch nochmal eindeutig dieses asymmetrische Verhältnis oder Machtgefälle einfach. Kehren wir nochmal zurück nach Berlin. Wie fügte sich denn die Gesellschaft in die kolonialen Netzwerke in der Hauptstadt ein? Also wie waren ihre Beziehungen zu anderen Institutionen, wie beispielsweise im Museum für Völkerkunde, was wir ja schon angesprochen haben?
Ja, also das ist eine schwierige Frage und im Grunde betrifft sie auch nicht nur die BGAU, weil viele Institutionen stellen sich momentan ja die Frage nach den kolonialen Verstrickungen in ihrer Vergangenheit. Und ja, auch für die BGAU gilt, dass ihre Wissenschaft und der Kolonialismus bzw. koloniale Infrastrukturen und Institutionen eng miteinander verflochten waren. Das sieht man bei den korrespondierenden Mitgliedern, die eben die gerade besprochenen globalen Asymmetrien ausnutzten, um für die BGAU zu sammeln und zu erforschen. Man sieht es aber auch in Berlin selbst, wo die Mitglieder der BGAU zu Völkerschauen und Ausstellungen exotischer Menschen gingen, um diese dann ebenfalls zu untersuchen, zu fotografieren und so weiter. Die BGAU arbeitete auch eng mit dem Völkerkundemuseum zusammen. Da gab es unzählige personelle Überschneidungen und die Objekte, die im Museum eingingen, wurden oft automatisch in den Sitzungen der BGAU vorgelegt und besprochen. Aber eine direkte institutionalisierte Verbindung zu kolonialen Einrichtungen gab es seit Bestehen der BGAU nicht. Die Verbindungen, die waren eher informell, aber deshalb nicht weniger intensiv. Die Kolonialverwaltung brauchte die Wissenschaft und andersrum genauso.
Das ist ja eigentlich bis heute noch so, dass auch die persönlichen Netzwerke eine ganz große Rolle spielen bei wissenschaftlichen Gesellschaften oder Institutionen. Was machte denn die BGAU dann nach dem Ersten Weltkrieg, also nach dem Verlust der deutschen Kolonien? Denn sie gibt es ja auch heute noch, was mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht hat. Also wie verlief so ein bisschen die Geschichte dann nach 1918?
Ja, also in der derzeitigen Forschungslandschaft und in den Geschichtswissenschaften, in der Provenienzforschung schauen wir immer gerne in die Zeit des Deutschen Kaiserreichs, aber auch die Geschichte danach ist spannend, deshalb bin ich dir sehr dankbar für die Frage. Wie du schon richtig gesagt hast, mit Ende des Ersten Weltkriegs verlor Deutschland all seine Kolonien und die BGAU damit auch die staatliche Finanzierung für ihre anthropologischen und ethnologischen Projekte. Außerdem sorgte die Inflation Anfang der 1920er Jahre dafür, dass im Grunde alle Stiftungen und Mäzene, zumindest in vielen Fällen, ihr ganzes Vermögen verloren. Außereuropäische Forschungen wurden vollständig eingestellt. Es war also auch eine harte Zeit für die BGAU. Ankäufe zum Beispiel im Völkerkundemuseum sind beinahe vollständig erloschen. Und die Erforschung Außereuropas setzte sich in der Zwischenkriegszeit zwar fort, aber die Bestrebungen gingen vor allem aus anderen Ländern hervor, also allen voran Frankreich, Großbritannien und allmählich auch Portugal und so weiter. Ja, mit der Machtübertragung 1933 und der Gleichschaltung passte sich die BGAU ohne große Probleme dem neuen politischen System an. Auch die auswärtigen Beziehungen wurden gekappt. Das sieht man zum Beispiel auch an der Zahl der korrespondierenden Mitglieder. Ab 1933 sind dazu leider keine Angaben erhalten. Eine Ausnahme ist aber das Jahr 1935. Da sind noch 19 korrespondierende Mitglieder geführt. Zum Vergleich, im Jahr mit der höchsten Zahl korrespondierender Mitglieder waren es über 120. Das war im Jahr 1899. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die BGAU 1950 als nichtpolitischer Verein wieder zugelassen und zentrale Rassenforscher und NS-Ideologen waren dann weiterhin Mitglieder der BGAU. Eugen Fischer wurde auch gefragt, ob er wieder eintreten wolle, das hat er dann aber abgelehnt. Aber das Interesse war auf jeden Fall da. Da hat eigentlich in der Nachkriegszeit, muss man bilanzieren, im Grunde keine kritische Auseinandersetzung stattgefunden. Ja, vielleicht noch kurz zur Bedeutung der BGAU heute. Es hatte sich eigentlich ja auch schon nach dem Ersten Weltkrieg abgezeichnet, Universitäten wurden allmählich zu den Institutionen, in denen Wissenschaft praktiziert wurde, auch die anthropologische und ethnologische. Und heute ist es ja längst gang und gäbe und deshalb hat die BGAU ihre einstige Bedeutung verloren, muss man so sagen. Aber sie ist definitiv noch aktiv und engagiert sich auch hinsichtlich der Aufarbeitung ihrer Geschichte.
Apropos Aufarbeitung von Geschichte, also wir haben es ja schon erwähnt, es wird ja viel jetzt diskutiert über irgendwie koloniale Überbleibsel, koloniale Spuren. Finden sich denn in Berlin heute noch solche kolonialen Spuren der anthropologischen Gesellschaft, also irgendwie von ihren Tätigkeiten, von ihren Sammlungen oder andere Überbleibsel?
Da bin ich leider nicht ganz die Richtige zu fragen, weil ich mir die langen Linien bislang nicht eingehend angeschaut habe. Ganz offensichtlich sind aber die Sammlungen des Ethnologischen Museums noch Überbleibsel der Anthropologischen Gesellschaft Berlins, die ja mithilfe derer entstanden ist und die man auch heutzutage teilweise noch im Humboldt-Forum anschauen kann. Außerdem findet man Spuren der einzelnen Wissenschaftler, die an der BGAU beteiligt waren. Das fällt einem immer mal wieder im Stadtbild auch auf, die da teilweise sehr prominent auftauchen, siehe besagter Rudolf Virchow. Ansonsten vielleicht kann ich an dieser Stelle noch eine Anekdote unterbringen.
Sehr gern.
Ja, eines Sonntags letztes Jahr war ich im Humboldt-Forum unterwegs, wie man das eben so als aufgeklärte postkoloniale Wissenschaftlerin tut. Und vor einer Vitrine bin ich da direkt stehen geblieben, weil mir was bekannt vorkam. Ich stand da vor einem Werk von Cynthia Schimming, einer namibischen Künstlerin und Modedesignerin, die mittlerweile leider schon verstorben ist. Das Kunstwerk ist ein Gewand mit einer langen weißen Schleppe, auf der verschiedene Bilder abgedruckt sind. Und das sind alles Bilder aus der Kolonialzeit, teilweise auch anthropologische Aufnahmen, die aber verfremdet oder zugeschnitten oder anderweitig bearbeitet sind. Und eines dieser Bilder habe ich sofort erkannt, weil es war ein Foto aus dem Bestand der BGAU, das ich in meiner Masterarbeit analysiert habe, weil es eben in diesem Werk Das Weib in der Natur- und Völkerkunde vorkam. Ich habe da unter anderem die Biografie dieses Bildes, dieser Fotografie nachvollzogen und herausgefunden, dass das Bild wahrscheinlich in einer, also höchst asymmetrischen Machtkonstellation aufgenommen wurde, nämlich in einem Gefängnis in Deutsch-Südwestafrika. Es gab auch einen Auftraggeber, der Mitglied der BGAU war, der hieß Staudinger. Und dieser Staudinger schickte einen österreichischen Militär- und Naturwissenschaftler nach Südafrika, um für ihn, also in dieser Lehnstuhl-Anthropologen-Manier, Zitat, möglichst viele Nacktaufnahmen von Buschleuten zu machen. Zitat Ende. Und das tat dann eben dieser österreichische Militär auch. Und bis heute wissen wir leider nicht, was den beiden Frauen auf dem Bild versprochen wurde, wenn sie sich für das Foto auszogen und in eben besagtem anthropologischem Stil ablichten ließen. Aber was wir wissen ist, dass das Bild eben heute im Humboldt-Forum von einer Herero-Enkelin künstlerisch verarbeitet worden ist, die sich in ihrem Werk mit der Geschichte des Genozids, mit Gewalt und postkolonialer Aneignung ethnologischer Sammlungen auseinandersetzt. Und ich finde, das ist eine spannende Wendung und zeigt auch die Aushandlungen, die nach wie vor an kolonialen Sammlungen stattfinden und in diesem Fall eben auch anhand von einem Foto aus dem Kontext der BGAU.
Ja, also Wahnsinn, was man manchmal so zufällig irgendwie entdeckt, ohne das zu erwarten und dann entspinnt sich so eine ganze Geschichte da dran. Für diejenigen, die uns gerade auf YouTube hören, sie sehen dieses Bild von dem Kleid auch als Titelbild. Und für diejenigen, die uns auf einer anderen Plattform hören, wechseln Sie einfach kurz auf unseren YouTube-Kanal, dann sehen Sie davon auch die Fotografie.
Oder gehen Sie schnell ins Humboldt-Forum.
Oder gehen Sie einfach ins Humboldt-Forum. Das ist auch eine gute Überleitung, denn meine letzte Frage wäre jetzt, wenn sich unsere Zuhörer noch etwas mehr mit der anthropologischen Gesellschaft in Berlin oder auch den kolonialen Überbleibseln beschäftigen möchten, hättest du noch irgendwie Tipps für Literatur oder andere Ausstellungen oder Angebote außer dem Humboldt-Forum, die man sich sonst noch so angucken kann?
Ja, zum Glück gibt es Alternativen. Eine sehr fesselnde Einführung zur Geschichte der deutschen Anthropologie hat H. Glenn Penny geschrieben in seinem Buch Im Schatten Humboldts, eine tragische Geschichte der deutschen Ethnologie. Es ist für ein breiteres Publikum geschrieben worden und liest sich deshalb wirklich sehr gut. Penny skizziert dort die Entwicklung der deutschen Anthropologie und Ethnologie von einem humanistischen Projekt zu einer rassistischen Wissenschaft, die letztlich auch den Weg ebnete für die NS-Rassenideologie und Eugenik. Diese Entwicklung arbeitet auch Anja Laukötter in ihrem Werk Von der Kultur zur Rasse, vom Objekt zum Körper heraus. Für das Berliner Wissensmilieu der Völkerkunde und Volkskunde, also diese personellen Überschneidungen des Bürgertums, des Vereinswesen, um 1900 sollte man Sabine Imeri lesen. Wissenschaft in Netzwerken heißt das Buch. Und ansonsten für die Verbindung von Anthropologie und Fotografie gibt es Arbeiten von Elizabeth Edwards, Christopher Pinney und Thomas Theil. Michael Wiener hat ein Buch geschrieben, Ikonografie des Wilden. Das lohnt sich auch zur Einführung immer, auch wenn es jetzt mittlerweile schon ein bisschen alt ist. Und ganz grundsätzlich interessante Gedanken zur Fotografie, die aus Gewaltkontexten stammt, hat sich Cornelia Brink gemacht. Und ansonsten, ja, ich wünschte, ich könnte an dieser Stelle ein Werk empfehlen, das explizit auch die Perspektive der anderen Seite, also den Untersuchten, den Fotografierten, den Urhebergesellschaften von Objekten annimmt. Aber mir ist kein Buch bekannt, das genau das tut. Aber man findet schon mal gute Ansätze in Büchern, die vorliegen, zum Beispiel dem im letzten Jahr erschienenen Atlas der Abwesenheit. Da könnte man zum Beispiel anfangen mit dem Artikel von Richard zu Gangfussi, weil wir wissen nämlich mittlerweile, dass nicht alle Situationen, die in welcher Form auch immer kolonial durchdrungen waren, auch automatisch jegliche Handlungsmacht nicht europäischer Menschen unmöglich machte. Stattdessen zeigen immer mehr Arbeiten, dass das Interesse der Europäer an bestimmten Objekten und Bildern strategisch ausgenutzt worden ist. Zum Beispiel über Geschenke und Tausch, von denen sich dann die Menschen vor Ort eigene Interessen versprachen. Aber auch das Prinzip von Angebot und Nachfrage machte die kolonisierten Akteure zu gleichberechtigten HandelspartnerInnen in vielen Situationen. Und diese Perspektive ist aber momentan noch im Aufbau, sage ich mal. Ansonsten gibt es einige Filme zum Thema, die Diskussionen zum Thema koloniales Erbe anstoßen können. Bekannt ist zum Beispiel der Spielfilm Der vermessene Mensch, über den sich aber ja auch trefflich streiten ließe, aber man kann ihn sich bestimmt mal anschauen, wenn man es noch nicht getan hat. Mit meinen Studis habe ich vor kurzem im Seminar die Doku If Objects Could Speak geschaut, die das Thema koloniales Erbe im Museum nochmal aufgreift, auch sehr empfehlenswert. Und im Berliner Stadtraum lohnenswert anzuschauen ist die Ausstellung Zurückgeschaut im Museum Treptow-Köpenick, die die erste deutsche Kolonialausstellung von 1896 in Treptower Park aufarbeitet, die im Übrigen damals auch von einer Abordnung der Berliner Anthropologischen Gesellschaft mit ihren Familien aufgesucht worden ist.
Ja, vielen Dank. Also das ist ein Thema, was ja aktuell nicht brisanter sein könnte. Und ich glaube, da erwartet uns auch noch viel Forschung in der nahen und weiteren Zukunft. Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.